auch von mir ein ganz herzliches guten Morgen. Ich wünsche euch einen herrlichen, sonnigen Sonntag und dass dieses Sonnenlicht ja euch beeinflusst, wie ihr denkt, wie ihr fühlt, euch Kraft gibt. Gott treu bleiben. Was soll diese Frage? Kann es so schwer sein, wo er doch für uns schon so viel Tolles gemacht hat? Okay, er hat die Welt für uns erschaffen, aber das ist schon ewig lange her. Da kann sich keiner von uns mehr so richtig dran erinnern. Ja, und er hat seinen eigenen Sohn für unsere Sünden an das Kreuz gegeben. Aber das ist auch schon so lange her und so richtig dabei gewesen ist von uns auch keiner. Aber wir glauben. Wir glauben daran, dass er Gott der Schöpfer ist. Wir glauben daran, dass Jesus Christus für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir glauben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber muss es wirklich immer so etwas Großes sein, damit wir glauben? Oder damit wir nicht nur glauben, sondern auch vertrauen? Wann habt ihr mal so richtig ein großes Wunder selbst erlebt? Würde so etwas die Nachfolge nicht unglaublich erleichtern? Immer wieder mal so ein großes Wunder spüren, miterleben dürfen, anstatt zuzugucken, was so um uns herum passiert und sich hilflos fühlen. Es war der Wochenspruch für die kommende Woche, der mich auf die Idee zu diesem Thema Gott treu sein gebracht hat. Da heißt es im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 9, selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Das trifft auf einen Mann wie Donald Trump ganz sicher nicht zu. Das mit dem Frieden stiften meine ich. Ob er Gottes Kind ist oder war oder sein wird, diese Frage stellt sich mir nicht, denn sie steht mir nicht zu. Es ist nicht meins, diese Frage zu beantworten. Doch auch ich selber bin in der kommenden Woche eher damit beschäftigt, zu streiten, denn Frieden zu stiften. Und das leider mit Geschwistern in meiner Gemeinde. Es geht um Geld, um richtig viel Geld. Nee, nicht für mich. Für einen Handwerker, der meiner Meinung nach dieses Geld mehr als verdient hat, und andere sagen, nicht. Und wir diskutieren seit Wochen, eigentlich seit Monaten darüber. Wie kann ich da Frieden stiften? Wenn ich auf meiner Meinung beharre oder wenn ich klein beigebe? Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Aber manchmal ist ein solcher Streit nicht zu vermeiden. Denken Sie mal an die Apostelgeschichte, Kapitel 15. Dort gibt es Streit zwischen Paulus und Barnabas in Antiochia. Und er führte sogar dazu, dass beide danach getrennte Wege gingen. Gestern Nachmittag habe ich mit meiner Frau einen Film geschaut in der ARD-Mediathek. Der Film heißt Verleugnung. Ein Film, den Sie sich unbedingt anschauen sollten, aber man muss sich beeilen, er ist dann nur noch 6 Tage. Ich frage mich, warum gute Filme oftmals so irgendwo gezeigt werden, irgendwann gezeigt werden und dann schnell wieder verschwinden, anstatt sie jeden Tag zu zeigen, direkt nach den Nachrichten. Verleugnung ist ein auf wahren Begebenheiten beruhendes US-amerikanisch-britisches Filmdrama aus dem Jahre 2016. Wie gesagt, eine wahre Begebenheit. Deborah Lipstadt ist Professorin für Holocaust-Studien und wird von David Irving, einem Briten, einem selbsternannten Historiker für Nationalsozialismus und Drittes Reich und Holocaust-Leugner, in Frage gestellt. Und dieser Mann strengt eine Verleumdungsklage im Vereinigten Königreich gegen sie und ihren Verleger an, die ihn in ihren Büchern als Holocaust-Leugner bezeichnen. Im Vereinigten Königreich liegt die Beweislast in einem Verleumdungsfall beim Angeklagten. Daher müssen Lipstadt und die Rechtsanwaltskanzlei beweisen, dass Irvings Darstellungen über den Holocaust falsch sind. Diese Professorin ist eine streitbare Frau. Sie hat den Mut, diesen Prozess zu bestreiten. Aber sie hat riesig große Probleme damit, dass man ihr sagt, dass sie selbst dort persönlich nicht reden soll. Es ging schließlich um nicht weniger als die Frage, ob die Verleugnung von Auschwitz und des ganzen Holocausts rechtens wäre. Mit ihrer sehr wohlberechtigten Emotionalität könnte sie aber den Ausgang des Prozesses zum Negativen beeinflussen. Sachlichkeit, Kühle, Emotionslosigkeit ist hier eher zielführend. Daher wurde ihr gesagt, gewinnen ist oftmals eine Frage der Selbstverleugnung. Das hat mich daran erinnert an das erste Lied, das wir gehört haben. Da steht in einer Zeile drin, Jesus kämpft für mich. Für uns heißt das manchmal, sich selbst zurücknehmen, sich ganz hinter Gott stellen. Wenn wir von jemandem sagen, ich stelle mich hinter dich, dann meint das, um ihn zu stärken. Sich hinter Gott stellen bedeutet für mich in diesem Moment, mich hinter seinen breiten Rücken stellen, hinter seinen Schutz. Auch dies ist eine Form von Gott treu sein. Doch wie sieht es heute für uns aus in diesem Hamsterrad, diesem Einerlei, diesen Corona-Beschränkungen, diesen Ungerechtigkeiten bei Arm und Reich, diesen Politikern, diesen Weltmächten wie Google, Apple, Amazon und Facebook? Was soll man da noch glauben, wenn man so machtlos ist? Alles zielt auf die Frage, was glauben wir oder was glauben wir nicht? Aber wir sind hier in einem Gottesdienst. Muss da die Frage nicht eher lauten, wem glauben wir? Wem vertrauen wir? Für nicht wenige moderne Christen und Betonung liegt auf moderne Christen, kommt dabei auch in dem Zusammenhang nicht selten die Frage auf: Gut, ich glaube ihm, aber was glaube ich ihm? Nehmen wir die Bibel, dieses große, dicke Buch. Dies, ja, glaube ich. Das vielleicht auch, das eher nicht und das auf gar keinen Fall. Funktioniert dieses selektive Glauben? Im Gegensatz zu manch anderer Religion erlaubt uns unser Gott zu fragen und zu hinterfragen und auch sogar zu zweifeln. Er nimmt uns das nicht übel. Und wer die Bibel in einzelnen Teilen in Frage stellt, wird nicht automatisch ungläubig. Er ist halt fragend. Wie viele unterschiedliche Bibelübersetzungen habt ihr zu Hause? Ich habe mindestens 7. Und je nachdem, in welcher Übersetzung ich eine Bibelstelle zu lesen beginne, tauchen andere Fragen auf. Oder Zweifel. Und das ist ganz okay. Das ist erlaubt und es ist logisch. Neulich war eine junge Frau ganz frisch in unserem Hauskreis. Mehr oder weniger so von jetzt auf gleich angemeldet und eingeladen. Auf der Suche nach Antworten, die zu Jesus führen. Und wir sprachen, weil es eben gerade so für diesen Abend so geplant war, über Daniel im Feuerofen. Was denkt ein Neuling? Boah, wow, super! Oder denkt er, wo bin ich hier nur hingeraten? Wir haben ihr dann erst einmal eine Bibel geschenkt und ihr geraten, mit dem Johannesevangelium zu beginnen. Neben sich dabei immer ein kleines Notizbuch, in das sie alle Fragen schreiben könne. Und diese Fragen würden ganz sicher kommen. Was hat das alles aber mit meiner Eingangsfrage zu tun? Gott treu bleiben. Gott treu bleiben ist doch keine Frage, die sich einem Neuling im Hauskreis stellt. Sie will erst mal hin zu Jesus, bevor sie ihm treu sein kann. Diese Frage stellt sich den Menschen, die ihm einmal gesagt haben: Ja, ich glaube an dich, du bist Gott, der Schöpfer. Ja, ich glaube an dich, du bist Jesus Christus, Gottes Sohn. Ja, ich glaube an dich und ich gebe dir mein Leben. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und es sind nicht die großen Dinge, die oftmals diese Frage der Treue beantworten. Gott treu sein durch Glauben, durch Vertrauen ist eine feste Zuversicht, ein Nicht-Zweifeln. Bleiben wir einmal bei den verschiedenen Bibelübersetzungen. Wenn ich zum Beispiel ganz modern sein will und in der Bibelübersetzung in gerechter Sprache lese, Sie wissen schon, wo es heißt, liebe BrüderInnen. Nee, falsch, natürlich muss es heißen, liebe Brüder und Schwestern. Oder doch besser, liebe Schwestern und Brüder. Dabei müsste die Reihenfolge doch eigentlich egal sein, wir sind ja gleichberechtigt. Oder sind wir nur gleichberechtigt, Dinge zu tun, die sonst bisher nur der oder die andere getan haben. Und bei dieser gerechten Sprache driftet man dann auch ganz schnell noch in ganz andere Bereiche als nur die Sprache. Dann wird ganz schnell aus gleichberechtigt gleichgültig, bis man dann irgendwann so ganz schleichend gleichgültig geworden ist. Dann wird plötzlich ganz schnell über Homosexualität, Ehe für alle und aktuell wieder über Abtreibung gesprochen. Und schon bin ich gedanklich in den USA bei Donald Trump und frage mich, warum unterstützen so viele Evangelikale einen Menschen wie Donald Trump? Ja klar, das mache ich, heißt es da nicht selten. Der ist doch gegen Abtreibung und der ist gegen die Schwulen. Die gleichen Leute sagen dann auch, okay, Trump ist egoistisch, er ist unsympathisch, er spaltet die Gesellschaft und er lügt. Aber Hauptsache, er ist gegen Abtreibung. Das rechtfertigt alle anderen negativen Züge. Der Zweck heiligt die sozusagen die Mittel. Wie treu ist man dann Jesus Christus gegenüber, der doch sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, und ich gestehe ein, ich bin ein Abtreibungsgegner. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott sich hinter Lügen verstecken muss, hinter Betrügen, hinter genannten Fake News und was nicht alles. Ich glaube nicht, dass Gott sich dahinter verstecken muss. Ich bin entschieden gegen Abtreibung, gegen Ehe für alle und ich bin ganz weit davon entfernt zu sagen, Homosexualität sei normal. Ich sage ja, es ist normal, dass es sie gibt, die Homosexualität. Aber normal, sprich Normalität, ist die Liebe zwischen Mann und Frau, weil das ist es, was Gott gegeben hat. Doch Vorsicht! Macht daraus nicht den Umkehrschluss, alles andere, das ist doch unnormal. Denn das wäre diskriminierend. Ich bin davon überzeugt, jedes dieser Menschenkinder ist Gottes Kind. Und wie viele von uns haben Kinder zu Hause, die längst nicht immer durch ihre Kinder glücklich gemacht werden? So ist es sicher auch mit Gott und diesen seinen Kindern. Merken Sie, wie schwierig es sein kann, Gott treu zu sein? Aber wann bin ich ihm denn treu? Wenn ich keine Fehler mache? Nicht sündige? Das können wir abhaken, das kann sowieso keiner schaffen. Sagt uns Gott selber. Bin ich Gott dann untreu, wenn ich nicht immer meine stille Zeit mache? Wenn ich es einmal nicht schaffe, bin ich Gott dann untreu? Wie eng sind wir doch oft in unseren Grenzen, die wir uns auferlegen als strenggläubige Christen. Oder lege ich diese Grenzen nur bei den anderen an? Und bin ich dann treu? Oder bin ich dann ein Pharisäer, so wie wir sie heute oftmals sehen oder sehen wollen? Oder wie heißt es für heute in der Losung, Josef sprach zur Frau des Potiphar, die ihn verführen wollte, wie sollte ich so ein großes Unrecht begehen und wider Gott sündigen? Na, das ist ja wohl offensichtlich, aber all die anderen Alltagsbegebenheiten, so das Normale. Eine Antwort kommt auch heute im Losungsheft aus dem 2. Timotheusbrief, liest man, Paulus schreibt an Timotheus, sei nun stark, mein Kind. Leichter gesagt als getan, oder? Aber der Satz war ja noch nicht am Ende. Vollständig heißt er, so sei nun stark, mein Kind, durch die Gnade in Jesus Christus. Nicht Sündlosigkeit, nicht Fehlerlosigkeit definieren bei Gott den Begriff Treue. Denn Gott weiß mehr als jeder andere, das schaffen wir sowieso nicht. Mit allem, ja wirklich mit allem zu ihm kommen. Ihm nichts verheimlichen wollen. Nichts beschönigen, nichts verschleiern. Ist ein Weg zur Treue zu Gott. David ist ein nahezu perfektes Beispiel für diese These, denn David war alles andere als perfekt. David war alles andere als sündlos und alles andere als fehlerfrei. Aber David war Gott treu, weil er in allem, auch in seinen Fehlern, vor Gott trat, offen, ehrlich, ohne zu verschleiern, ohne zu beschönigen. Dies ist ein Wesenszug der Treue zu Gott. Von David sagt Gott sogar, er, David, ist ein Mann nach meinem Herzen. Und bleiben wir bei David, unseren Gedanken. Wie treu sind wir da in unseren Gedanken? Und was sagt Jesus in der Bergpredigt allein schon über unser Denken? Da müssen wir es noch gar nicht getan haben. Das Denken alleine reicht schon. Und wie heißt die aktuelle Gefahr für uns? Die heißt Zeitgeist. Was heißt jetzt? Den Zeitgeist gab es schon immer. Er ist für mich einer der schlimmsten Geister überhaupt. Stammtischparolen. Dazugehören wollen, mitreden wollen, nicht anecken wollen. Und wir haben Corona und alle leiden. Immer mehr meckern, nur wenige sagen, zum Glück muss ich nicht in Frankreich leben oder in Spanien oder den USA. Zum Glück darf ich in Deutschland leben. Dem Land, aus dem man vor 75 Jahren möglichst weg wollte, besser heute als morgen. Wir sind beschenkt. Mit Frieden, mit einer guten Demokratie. Und eine gute Demokratie bedeutet nicht, dass immer das geschieht, was ich möchte. Bin ich Gott treu durch Dankbarkeit, durch Demut? Bin ich Gott treu durch Bescheidenheit? Dadurch, dass ich, wann immer es möglich ist, auch wann immer es nötig ist, meinen Glauben bekenne und vertrete? Bin ich Gott treu, indem ich immer jeden Tag sage, wie sehr ich ihn liebe? Gott treu sein bedeutet wirklich, dass ich meinen Glauben auf gar keinen Fall kleinreden lasse oder ihn sogar selber verleugne, weil es passt jetzt nicht. Bin ich Gott treu, wenn ich aufstehe und sage, hey Leute, so nicht. Das verbietet mir mein Glaube. Bin ich Gott treu, all meinen Mut zusammenzunehmen und für ihn einstehen? Bin ich Gott treu, um ihm mutig zu sagen, Herr, ich schaff das nicht, tritt du für mich ein. Bin ich Gott treu in all meinem Denken und Tun? Es wirklich zu tun, wenn ich das Gefühl habe, er gibt mir die Kraft, er stärkt mich. Und bin ich Gott treu, mich einfach auf ihn zurückzuziehen, wenn ich mich schwach fühle? Aber darauf vertraue, dass er es schon tut. Zum Glück, zu unserem Glück, bleibt nämlich eines beständig wahr. Gott ist uns treu.